Okidoki, ich habe mich heute tatsächlich sehr gefreut, dass wir alte Bekannte wieder treffen.
Ja, stimmt. Also es sind mal ein paar unterschiedliche Perspektiven, die wir heute sehen.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina!
Hallo Kaya. Kapitel 7, Sturmkönigs Amboss.
Ja. Am nördlichsten Rand der Welt stand der Berg. Ein gefletschter Zahn aus eisigem Stein, der seinen Schatten weit über das Land warf und selbst die anderen Gipfel weit überragte. Wir sind...
Hab ich auch unterstrichen, ja.
Wir sind an der Sturmspitze.
Und gleiten quasi weiter über die Frostmark, wo alles unter Schnee ächzt und erfriert. Die Ernte erfriert, die Tiere entweder aufgefressen oder geflohen sind. Also nicht so wirklich lebensfreundlich, die Gegend.
Ist dir in diesem ersten Absatz was aufgefallen?
Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich nicht.
Okay, ich lese mal ein bisschen weiter. Wo war das denn? Der lange Arm des Sturms griff sogar noch über Erkühnland hinaus nach Süden. Bla 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 bla. Und jenen, die sich zuvor über die Feuertänzer und ihre Unheilswarnungen lustig gemacht hatten, presste jetzt eine Furcht das Herz zusammen, die weit eisiger war als der Pulverschnee, der sacht auf die Kuppeln der sankelanischen Paläste fiel.
Doch das ist mir aufgefallen, wenn Raureif Klaves Glocke deckt.
Dankeschön, das wollte ich hören. Also...
Ja.
Jetzt haben wir Schnee in Nabbern.
Ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, sogar noch weiter südlich.
Ja, aber es ist jetzt halt tatsächlich das erste Mal, dass wirklich explizit gesagt wird, in Nabbern liegt Schnee. Was auch impliziert, dass es da friert. Was wieder impliziert, dass die Klavesglocke, die ihrerseits, wenn ich das richtig habe, in der sankelanischen Idonitis rumbimmelt, durchaus mit Raureif gedeckt sein kann.
Ja, würde ich schon sagen, weil die ruft ja immer zu den Mahlzeiten, oder? War das nicht das?
Ja,
zu den wichtigen Stunden oder Gebeten. Also macht Sinn.
Haben wir zu dem Absatz sonst noch was zu sagen?
Nicht so wirklich viel. Also wie gesagt, Schnee über die Frithinge bis runter nach Nabbern und Perdruin. Also das ist dann aber mehr als ein normaler Sturm. Also nichts hiermit, ein Sturm ist ein Sturm.
Ja, Moment, das war ja nun woanders, ne? Hier wird dann auch gleich auf das Kapiteltitel eingegangen.
Verstehe ich so, dass das die Frostmark ist.
Ja, genau. Das Land war zur öden Wüste geworden. Wer sich noch versteckt hielt, bla bla bla, nannte die Frostmark längst bei einem anderen Namen Sturmkönigs Amboss.
Irgendwas scheint ja in der Sturmspitze vor sich herzugehen, also...
Da gehen wir ja ganz am Ende des Kapitels nochmal hin. Das ist so quasi die Klammer, die dieses Kapitel zusammenhält. Und jetzt zwischendrin machen wir eine Runde munteres Hin- und Herspringen in Ostenart. Wobei, so viel springen wir gar nicht. Wir springen jetzt erstmal zum Cesuadra. Oder zumindest in die Nähe.
Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Nein, in die Frithinge springen wir.
Ja?
Ja, doch.
Naja, so nördliche Frithinge, Gadrinzet, ne?
Ja, aber das hatte ich schon so verstanden, dass es noch so das äußerste Zipfelchen ist, dass die Frithing-Männer den Erkühnländern überlassen haben, den Geflüchteten.
Ich glaube tatsächlich, dass das noch zu Erkühnland gehört. Das ist nämlich, glaube ich, noch nördlich des Umstrecker und der ist doch die Grenze zu den Frithingen. Mein Gott, dieses Wort, ne? Frithinge. CH. Ja.
Auf jeden Fall ist es, glaube ich, so ein Landstrich, den keiner irgendwie so richtig haben will. Also, außer jetzt gerade eben die Geflüchteten. Aber vorher wollte da ja auch keiner siedeln. Das ist ja jetzt nur dieser neue Versammlungsplatz. Auf jeden Fall gibt es da eine Reiterschar, die irgendjemanden jagt. Und stellt sich raus, das ist, Achtung, Ironie, unser herzallerliebster Herzog Fengbald, der mit einer Reiterschar einen armen Jungen jagt. Und die Betonung liegt auf Herzog, er hat sogar eine Beförderung bekommen.
Nicht nur eine. Er hat mehrere bekommen, da kommen wir gleich noch zu.
Also anscheinend hatte ich den Eindruck, dass sie diese ganzen Bewohner von Gadrinzet irgendwie zusammentreiben und einsperren. Und da ist jetzt anscheinend noch der Junge entkommen. Ja, den haben sie jetzt auch. Einer seiner Leute fragt Fengbald, ob er den Jungen töten soll. Und ausgerechnet Fengbald sagt, ich ermorde keine unschuldigen Kinder. Wo ich mir gedacht habe, das wäre mir aber neu. Also zuzutrauen wäre es ihm. Weil ich meine, er ist ja damals mit seinen Leuten, die ihn falsch hier aufgemuckt haben oder zumindest nicht das getan haben, was er sich vorstellt, auch nicht gerade zimperlich umgegangen.
Ja. Hast du eine Idee, warum er das macht?
Was macht denn die Leute zusammentreiben? Oder? Ja, irgendwo müssen ja die Arbeitskräfte wieder herkommen, die ganze Zeit über geflüchtet sind.
Ja, aber er verrät es natürlich auch, ne? Er sagt, ja, schade, das war der Letzte. Aber immer noch besser, als wenn sie vor uns herlaufen und uns die Überraschung verderben.
Du meinst, dass sie Josua verraten könnten, dass da eine Streitmacht ankommt?
Ja, wobei, was Fengbald nicht weiß, ist, dass Josua schon längst weiß, dass dieses Heer kommt. Das hatten wir ja in einer der letzten Episoden besprochen, als Gelue da erzählt hat, dass die Vögel das sagen. Denn wir treffen Fengbald dann ja jetzt gleich wieder in seinem hochherrschaftlichen Zelt, wie er, nun ja, sich dem prachtvoll luxuriösen Leben eines typischen Prahlhanses in einer mittelalterlichen Welt hingibt, inklusive der Prostituierten zu seinen Füßen, die anscheinend auch eher eine Gefangene ist, diverser Dienstboten und eines Thrithing-Söldners. Habe ich noch irgendwas vergessen? Du guckst mich gerade so komisch an.
Nein, alles gut. Ich habe nur geguckt. Also ich fand es ganz interessant, dass hier sogar die ganzen Leute Namen bekommen haben, also inklusive dem Pagen, der da rumsteht. Aber
den Pagen. Den kennen wir schon.
Den kennen wir schon?
Den kennen wir schon. Oh ja, ist schon ganz lange her. Du erinnerst dich an jenen fragwürdigen Tag damals, seinerzeit zu Morgenes Zeit auf dem Hochhorst, als die im Künswald Pilze sammeln waren. Und zwar wurden sie begleitet von Morgenes. Also Morgenes war mit Jeremias, Simon und Isaak unterwegs.
Okay, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Macht nichts. Ist nicht schlimm. Ist ja mein Job, sowas auf dem Schirm zu haben. Ich habe nicht nachgeguckt, wann es war, aber es muss irgendwo ganz am Anfang vom Drachenbein sein.
Ja,
für diejenigen von euch, die es nochmal nachhören möchten, da kam der gute Isaak schon mal vor. Der hatte also schon einen Namen, er kam nur einfach jetzt nochmal wieder vor.
Das muss ja tatsächlich im ersten Drittel des ersten Buches gewesen sein, weil Morgis ja noch am Leben war. Puh, ich wollte nämlich noch sagen, ich finde es ja schön, dass selbst solche unwichtigen Personen Namen bekommt, aber Ted weiß ja nie, ob er sie vielleicht hinterher nochmal wieder braucht.
Ich finde das einfach total schön, wenn man das öfter liest, dass man, also dass auch so Figuren, wo man am Anfang denkt, dass es eine Randfigur ist, dann nochmal wieder auftauchen. Wir haben heute noch jemanden, der nochmal wieder auftaucht. Das ist auch schon relativ lange her. Auch so eine Nebenfigur, die auch nur in so einem Halbsatz nebenbei erwähnt wird. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber da ist tatsächlich schon die erste, in Anführungszeichen, nein, zweite Beförderung dann, wenn du sagst Herzog, ja, vorher war es ja ein Graf. Inzwischen hatten sich Mitte und Wagen des Gebieters von Falschir, Utaniat und dem Westfold ein wenig gerundet. Wem gehörte denn vorher Utaniat?
Gutwulf. Er ist ganz schön schnell abserviert worden.
Der ist ja auch verschwunden.
Ja, das
weiß
auch,
ja bis jetzt keiner, wo der geblieben ist.
Ich schätze aber tatsächlich Elias auch so ein, dass er Gutwulf allgemein schon alle Ämter entzogen wird, weil wir erfahren ja auch noch, dass Fengbald die Hand des Königs ist.
Das wäre dann die dritte Beförderung, jawohl. Also Elias hat Gutwulf ziemlich schnell abgeschrieben. Andererseits muss man auch sagen, der ist, ja, nachdem er erblindet ist, wir haben ihn ja das letzte Mal gesehen, dass er auf dem Hochhaus vor diesem Feuer weggelaufen ist und da vermutlich irgendwo in den geheimen Gängen unter dem Hochhaus gelandet ist. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber der ist ja jetzt tatsächlich auch so, wir erfahren ja später auch, dass das schon Wochen her ist. Das kann also nicht erst vorgestern gewesen sein.
Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, aber das kann ich dir dann später noch erklären.
Okay, gut. Okay. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Entschuldigung.
Macht nichts. Nicht schlimm, egal. Gut. Also, Lestraka, dieser Dressing-Söldner da. Der Umgangston ist rau und sich gegenseitig auch nicht viel Respekt bezeugend. Lestraka sagt, was soll der Scheiß, was hampelst du so lange hier rum? Fangbald erwidert, naja, ich habe von Gutwulf halt trotzdem was gelernt. Ich möchte halt hier nicht alles überstürzen, sondern ich möchte das jetzt richtig angehen, was auch immer das sein mag. Und ich glaube, dieser Lestraka ist für Fangbald auch nur ein Mittel zum Zweck. Und der versucht halt einfach nur Geld zu verdienen. So richtig grün sind die sich anscheinend nicht.
Ja, aber Fangbald ist ja eh nicht so der Diplomatischste, sagen wir es so. Ich mag ihn auch einfach nicht. Und das ist so ein Kapitel, das bestätigt das mal wieder.
Ja, die schmeißen sich da halt auch die Klamotten um die Ohren. Und Fangbald hält sich halt auch für die Krone der Weisheit. Schickt den Lestraka weg, einen Gefangenen zu holen oder einen alten Mann. Und Fangbald ist tatsächlich so ein armes Würstchen, der muss auch vor seinen Bediensteten und seiner Prostituierten / Hure prahlen, dass er ja nun der Beste ist, weil er ein sterbender Mann. Und wer sonst soll dann dieses Reich regieren? Und wenn sie lieb bitte, bitte macht, würde er ja vielleicht sogar Miriamel heiraten.
Das ist alles so widerlich.
Ja, Fangbald ist ganz fürchterlich widerlich.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es nie dazu gekommen ist, dass, also bis jetzt zumindest nicht, dass, und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt, dass Miriamel Fangbald heiraten muss.
Naja, die Alternative mit Aspides war jetzt auch nicht unbedingt so eine gelungene Idee.
Nein.
Oder? Okay.
Nein, tatsächlich sind die, Aspides versucht vielleicht hin und wieder noch charmant zu sein, aber so wirklich, ja, ich glaube spätestens nach der Hochzeit wäre es damit auch vorbei gewesen.
Ja.
Das ist schon irgendwie eine Liga. Ja, dieser alte Mann stellt sich auf jeden Fall als Oberbürgermeister von Gadrinzet heraus. Also wir wissen ja, dass das vorher dieser Versammlungsplatz war, wo sich die ganzen Geflüchteten getroffen haben und auch mal Josua, Ison und Deonot ein Gespräch mit einer Bewohnerin hatten. Ach, das ist die Person, die du mit dem Halbsatz meintest.
Richtig.
Die da noch so auftaucht.
Richtig. Und zwar, ihr erinnert euch, Moment, ich habe es aufgeschrieben, ich muss nur gerade erst die richtigen Notizen finden, weil ich sitze natürlich hier wieder und erzähle einfach nur, quassel einfach nur so vor mich hin. Und zwar war das die Geschichte, ihr erinnert euch vielleicht, das war im Abschiedsstein, das Kapitel 21, das hieß Grasprinz. Das war, als Josua in Gadrinzet war und versucht hat, Informationen zu sammeln und die Kuchen hat anbrennen lassen. Jene Geschichte, die Ted auf der Lesung in Kassel auch erwähnt hat, wo er auch sagte, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das verwendet habe, aber ich habe es verwendet. Ich wusste es. Genau. Fangbald will nämlich wissen, woher die Bewohner von Gadrinzet wissen oder warum die so sicher sind, dass Josua jetzt wirklich mit mehreren hundert Menschen auf dem Abschiedsstein hockt. Und der Bürgermeister erzählt halt, dass es diese Frau gab, die wohl halt eine Klatschbase ist und dass Josua allen Schutz und Nahrung versprochen hat, die zu ihm kommen.
Ich auch noch nicht so ganz weiß, wie er die ganzen Versprechen einhalten will.
Nun ja. Das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, und dann möchte er auch diesen alten Mann nicht gleich umbringen, weil er ihn tatsächlich später irgendwie als Spitzel oder irgendwas dergleichen verwenden möchte.
Ja, und zwar kann er ihn entweder als Spitzel in den Pferchen der Gefangenen benutzen, denn was die sich so erzählen, ist natürlich auch wahrscheinlich nicht so ganz unwichtig. Ich überlege gerade, hat der Bürgermeister eigentlich einen Namen?
Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Also mir ist er jetzt auch nicht untergekommen. Dann noch eher die, bei mir wird es auch eher als Geliebte von Fangbald bezeichnet. Die hat noch einen Namen bekommen, aber dem Oberbürgermeister habe ich jetzt auch keinen gefunden.
Okay, gut.
Ich würde ja sagen, so wichtig kann er da nicht sein, aber man weiß ja nie.
Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ja, nö.
Passiert auch nicht viel mehr her.
Nee, außer dass Fengbald ein widerlicher Kerl ist, der dann auch sagt, hier, bringt den Gefangenen zurück, misshandelt ihn, aber tut ihm nicht so viel, ne?
Mir ist nur tatsächlich aufgefallen, dass relativ oft über Fengbald gesprochen wird, aber dass er tatsächlich mal selber auftaucht, ist eher selten.
Ja.
Also wir haben zwar schon mal erfahren, dass er, glaube ich, mehrfach zu den Frithingen geschickt wurde, um Josua einzusammeln und hierhin und dorthin geschickt wurde, aber dass er selber mal aus seiner Sicht ein Kapitel erzählt wird, das ist eher die Ausnahme. Ähnlich wie, fast eigentlich ähnlich wie bei Priratus.
Ja.
Aber ansonsten würde ich sagen, springen wir zurück zum Hochhorst.
Das möchtest du gerne, ne?
Ja. Sehr, sehr überraschend zum Hochhorst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber eigentlich gar nicht mal so eigentlich dumm, weil da sucht sie keine.
Wen?
Rachel.
Ja, die Sache ist, also wir springen zu Rachel auf den Hochhorst. Und Rachel steht hinter einem Vorhang in einer ziemlich verwahrlosten oder in der ziemlich verwahrlosten Küche von der Köchin Judith. Ja, Rachel wird da niemand suchen. Oder schwierig. Du musst aber auch bedenken, dass Rachel, wenn ich das so richtig in Erinnerung, / verstehe, habe, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, so, auch irgendwie nie von irgendwie ihrer Familie gesprochen hat oder so. Wo soll sie denn auch sonst hin?
Ja, sie kennt wahrscheinlich nichts anderes als den Hochhorst.
Ja, und beim Hochhorst hat sie den Vorteil, dass sie sich auskennt. Das ist natürlich inzwischen schwierig geworden, weil da natürlich auch die eine oder andere komische Sache passiert. Das hatten wir ja nun schon ein paar Mal öfter. Ja, Rachel ist aber traurig, wütend, sauer, verbittert, alles. Weil ihr Hochhorst so fürchterlich verkommt, weil sie nichts mehr zu essen findet, weil sie sich schon wochenlang unter dem Hochhorst durchschlägt, in diesen Geheimgängen, von denen das Ganze durchzogen ist. Und ihr ist dann natürlich auch irgendwann mal klar geworden, wo Simon immerhin verschwunden ist.
Ja, der Geisterjunge hat ja seine Abkürzungen.
Ja, ja. Du gucktest jetzt gerade so fragend, als ich sagte wochenlang.
Nein. Bei Rachel sehe ich das ein, dass sie wochenlang da irgendwo in diesen ganzen Dingern verschwunden ist. Da bin ich einverstanden. Nur bei Goodwolf, da glaube ich, ist es noch nicht ganz so lange her.
Aber die sind ja beide quasi in Ungnade gefallen. Goodwolf ist dann noch ein bisschen länger in der oberen Hochhorst gewesen, ne?
Genau.
Ja, wir springen da jetzt oder wir greifen da jetzt immer schon vor, weil im nächsten Absatz oder das nächste Mal springen wir einfach nur noch ein paar Etagen tiefer zu Goodwolf. Deswegen sind die heute sehr präsent, also Goodwolf und Rachel. Aber lass uns mal erst bei Rachel bleiben.
Ja, wie du sagst, sie sind in dieser verwahrlosten, verwüsteten Küche, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wie ernähren die sich da eigentlich alle noch überhaupt? Weil Elias wird ja wohl kaum selber sich an den Herd stellen und sich ein Süppchen kochen. Und dann mit was auch? Also auch die Vorräte sind dabei zu verschimmeln und ja, es ist alles da nicht sonderlich appetitlich.
Ja, wobei wir ja mitbekommen haben, dass die Bediensteten nach und nach sich vom Hochhaus entfernt haben. Dass eigentlich quasi außer ein paar Söldnern und den Weißfüchsen niemand mehr auf dem Hochhaus ist. Also sowohl ist, also sich befindet, als auch Nahrung zu sich nimmt.
Na, muss die Wender-WG doch selber kochen.
Ich denke mal, das wird sich darauf beschränken, dass man im Künzwald Wild abschießt und dann übers Feuer hält. Viel mehr kochen.
Okay, low carb.
Ja.
Gut, das kann natürlich sein. Vielleicht braten sie es irgendwo im Hof an. Keine Ahnung. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen.
Ja. Nein, aber Rachel ist quasi auf einem Beutezug, um Nahrung zu sammeln. Ne? Die braucht ja auch was zu essen. Sie findet halt wenig. Das, was sie findet, ist alt. Ist hartes Brot, vergessene einzelne Krüge mit Eingemachten oder so, weil in vielen ist es halt nur noch schimmelig. Die erobern den Hochhorst dann von unten. Entschuldigung.
Ja, viel Zeit bleibt ja auch nicht, weil es kommt ja dann noch jemand in die Küche. Sie schafft es, glaube ich, gerade noch so rechtzeitig, sich zu verstecken.
Ja, lass mich gerade noch mal was vorlesen. Mhm. Die eigentliche Nacht war so furchtbar, dass man sie kaum ertragen konnte. Wenn die matte Sonne sank, suchte sich Rachel Verstecke in den verlassenen Teilen der Burg und rührte sich bis zum Morgengrauen nicht vom Fleck. Die unirdischen Töne, die das Dunkel erfüllten, ließen sie den Schal über den Kopf ziehen. Und manchmal, wenn der Abend fortschritt, waren da schwankende, durchsichtige Gestalten, die immer am Rande ihres Gesichtsfelds schwebten.
Ja, Grusel, Grusel, Grusel.
Ne, und diese unirdischen Töne, die hatten wir ja woanders auch schon.
Ja, bei dem, bei Prürate oder mit Prürates runter unter zu den Schmieden sind und er an den Nornen vorbei musste.
Ja, genau. Ja, Rachel will also sich mit ihrer Beute quasi davon machen. Der Eingang zu diesen versteckten Gängen befindet sich hinter einem zerbrochenen Schrank, der eine falsche Rückwand hatte. Und Rachel schafft es jetzt gerade noch, sich in diesen Schrank zu retten, als nämlich jemand kommt. Genau.
Elias und Prürates. Elias ist mal wieder schlechter Laune, aber das ist ja mittlerweile auch Normalzustand. Sucht etwas oder beziehungsweise eher jemanden. Und tatsächlich bin ich mir nicht so ganz sicher, wen er sucht. Ob es irgendwo Gutwulf ist, weil er doch noch seinen Freund sucht, oder wahrscheinlich eher Hank Fisk, weil der ihm ja immer seinen Becher füllt. Wo mir sich dann auch die Frage stellt, was ist der eigentlich in diesem Becher immer so drin ist, dass Elias so das dringend braucht.
Fengbald hatte ja in dem Absatz vorher vermutet, dass Elias entweder wahnsinnig wird oder von Prürates vergiftet wird.
Nee, eher von den Nornen.
Das weil heißt, Fengbald hatte aber, ja, Fengbald hatte
ja, das kann ja Fengbald glauben.
Ach so, ja gut, okay.
Das ist meine Vermutung. Weil ja Hengfisk sein Mundschenk ist und wir wissen ja seit Band 2, dem Prolog, dass Hengfisk ja von den Nornen eher so gefoltert und umgedreht wurde. Also glaube ich, dass der eher von denen der Handlanger ist.
Okay, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich hätte eigentlich immer gedacht, dass Hengfisk das auf Geheiß von Prürates tut, wobei das natürlich eventuell sogar tatsächlich dieselbe Auswirkung ja sein kann, dass die Nornen dann Prürates sagen, was er mit Elias machen soll, weil Prürates bietet hier ja auch direkt an, dass er diesen Becher selber zubereiten will. Das heißt, Prürates muss es auch wissen, wie es geht.
Ja, aber ja, kann schon sein. Aber wie gesagt, das war so meine Vermutung, dass vielleicht wollen die Nornen ja trotzdem Prürates hintergehen, weil, wie gesagt, ich würde den auch nicht über den Weg trauen. Ich glaube nicht, dass Prürates das kriegen wird, was er haben will. Keine Ahnung warum, ich hatte trotzdem eher den Eindruck, dass Prürates irgendeinen anderen Trunk zubereiten würde als Hengfisk. Frag mich nicht, ich kann es jetzt nicht untermauern, aber
gut,
wer weiß. Gut, jedenfalls hatte arme Elias das Gefühl zu verbrennen. Das ist ja auch, passt ja auch zu dem, dass es ihm nie kalt genug sein kann. Dass er auch im Thronsaal keine Fenster mehr sind, dass auch vorher immer es eisig kalt dort war. Das würde erklären, warum das so ist, weil ja Elias immer zu heiß ist.
Mhm. Ja, und Elias fragt auch, wann das endlich alles vorbei ist. Und Prürates erwidert dann, es müssen gewisse Rituale am Vorabend der Egge durchgeführt werden. Ich habe nachgeguckt, ich habe Egge nicht gefunden.
Ich auch nicht.
Gut. Nach der Jahreswende wird dann der Stern erscheinen, das Zeichen für den Anbruch der letzten Tage. Wenig später wird euer Warten zu Ende sein. Welcher Stern?
Der Erobererstern?
Ja. Der Erobererstern, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Der erscheint 3 Jahre in Folge.
Das jetzt 3 Jahre in Folge sind, weiß ich nicht, aber er ist ja damals zur Krönung von Elias erschienen.
Ja, und also es ist so, dass der im ersten Jahr gut sichtbar ist, im zweiten kaum und im dritten dann wieder richtig. Irgendwas war da. Ich bin mir auch nicht ganz sicher über die Zeitlinie. Was haben wir denn jetzt eigentlich so?
Oktander, ne? Ja, ja, Ende September, Anfang Oktander, ja.
Und 1165, oder?
Mhm, ja, das ganz sicher.
Mhm, okay.
Weil ich sag jetzt mal, seit dem zweiten Drittel vom ersten Buch bis jetzt haben wir noch kein ganzes Jahr hinter uns gebracht.
Mhm.
Seit Simons Flucht. Also seit Simons Flucht aus dem Hochhaus sind ja gerade mal
ein halbes Jahr, ne?
Ein halbes Jahr, mehr ist es nicht. Maximal.
Mhm. Ja, gut. Jedenfalls, Rachel macht drei Kreuze oder Bäume, als Elias und Priorates sich dann aus der Küche wieder entfernen. Und damit verlassen wir auch Rachel.
Darf ich nochmal ganz kurz? Ich fand es eigentlich witzig, in Anführungszeichen. Priorates hat ja Rachel eigentlich selber fast gerettet. Weil Elias war ja dabei, alle Schränke und alles aufzureißen und Hengfist zu suchen. Und Priorates war ja derjenige, der ihn abgehalten hat und gesagt, ja komm, ich mach dir deinen Becher. Damit hat er quasi seine Attentäterin gerettet.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, richtig.
Mhm. Jetzt die Etage tiefer.
Ja. Zu gut, Wulf. Den hatten wir zuletzt in Episode 18 vom Abschiedsstein.
Nein.
Doch.
Im Prolog.
Echt? Oh.
Ja.
Oh. Gut. Da bin ich dann.
Da hat er nämlich dann wirklich angefangen, endgültig beschlossen zu fliehen und ist eben dann unter dem Hochhaus verschwunden.
Ah, und ich habe mich gewundert, warum ich die Stelle nicht gefunden habe, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Okay, gut, sehr schön.
Das war ja dann dieses, er fühlt irgendwie Feuer um sich herum, wo eigentlich gar keins sein kann. Das sind in irgendwelchen Gegenden, die er nicht kennt, wo ich dann gemutmaßt habe, dass er so irgendwie den Untergang von Assur mitbekommt.
Ja, und er ist ja in der Nähe von Dr. Morganes Wohnung verschwunden. Was für mich auch, habe ich ja damals gesagt, impliziert, dass er da wahrscheinlich sogar durch denselben Gang verschwunden ist, durch den auch Simon und Josua vorher geflüchtet sind.
Also er ist sich selber so weit sicher, dass er irgendwo unter der Burg sein muss.
Mhm.
Und da muss er ja schon seit Tagen sein. Also deswegen auch meine Vermutung, dass er noch nicht ganz so lange sich in irgendwelchen geheimen Gängen versteckt wie Rachel, weil zwischen Rachels Verschwinden quasi und seinem sind, glaube ich, ein paar Wochen vergangen. Hätte ich jetzt vermutet, weil der Prolog für mich so in einer Zeitebene ungefähr ist, wie dass Simon zum Ritter gemacht wurde. Und das war für mich alles so im September.
Okay.
Also wäre jetzt meine Vermutung.
Ist durchaus interpretationsfähig, aber kann man so sehen. Okay, gehe ich mit. Ungezählte Tage war er blind durch diese Unterwelt voll klagenden Geflüsters und zerfließender Formen gestolpert. Ja, sagen wir so, es ist eine Kurzfassung des Herumirrens von Simon unterm Hochhorst.
Ja, wobei bei Simon waren es ja nur ein paar Stunden. Ich finde, Ted hat auch wieder hier sehr, sehr sprechende Formulierungen und sehr poetische Formulierungen, auch für Sachen, die eigentlich irgendwie widerlich sind, weil da unten kann er sich gut wohl hier nur von Käfern und Würmern ernähren.
Brach.
Ja, genau.
Ja, und Gutwurf hat auch das Problem, dass er sich nicht mehr auf seine Sinne verlassen kann. Denn sicher war diese wechselnde Wirklichkeit seines Gefängnisses nur ein erweiterter Bestandteil seiner Strafe. Also wir treffen ihn ja, wie er vor einem Abgrund steht und da auch echt nicht mehr weiß, was er machen soll. Der ist auch wirklich verzweifelt. Er kriegt auch nachher so einen philosophischen Touch, wo es dann um Ehre, Mut, was auch immer geht. Aber auch da sehen wir wieder, dass Gutwulf sich dessen bewusst ist, dass das, was er immer für die Wahrheit gehalten hat, zumindest was die Äußerlichkeiten des Hochhorsts angeht, nicht mehr so sind, dass sich da einfach Dinge verändern und dass da ein Abgrund ist, der halt 2 Stunden später nicht mehr da sein kann. Also es ist gruselig.
War ja, sagen wir so, diese Gänge waren ja schon damals bei Simon gruselig. Und wenn ich mir vorstelle, dass du dann auch, also Simon hatte ja teilweise wenigstens ein Leuchtmittel bei sich, aber
eine von diesen leuchtenden Kugeln, ne?
Aber wenn du auch noch blind bist und wirklich gar nichts siehst und dich nur vortasten kannst und dann auch noch, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Und dann kommt noch dazu, dass du deinen Sinnen auch nicht trauen kannst und sich Sachen anscheinend verändern. Also das muss echt, ja, wirklich die Hölle sein. Und so kommt es ihm ja auch vor.
Ja, er durchlebt da wirklich Höllenqualen. Er tut mir auch tatsächlich an dieser Stelle ein bisschen leid.
Ja, mir auch.
Aber ich habe ja schon immer gesagt, dass Gutwulf eine der Figuren ist, die eine Entwicklung durchmacht, wo man am Anfang denkt, was für ein widerlicher Kerl. Und nachher denkt man nur, ja, Gutwulf halt.
Ja, ich wollte es ja erst nicht glauben, aber ja, mittlerweile ist er mir auch irgendwie ans Herz gewachsen. Also ich hatte dann jetzt irgendwann auch den Eindruck, er hat nur noch so einen letzten Funken Hoffnung, an dem er sich klammert, wo auch immer
ja,
den
er
hat.
Er weiß auch nicht, ob er lebt oder stirbt, und er hat auch tatsächlich Angst davor, dass das, was er jetzt erlebt, wenn er sterben würde, dass das nur noch, dass nur noch schlimmere Dinge kommen würden. Also da ist dann wieder so dieses, ich halte an dem fest, was ich jetzt habe, auch wenn das Mist ist, wer weiß, was dann kommt. Mhm. Also der ist da wirklich in einem tiefsten Loch der allertiefsten Verzweiflung.
Aber er wird gerettet, quasi.
Und ja.
Und jemand ganz unerwartet, oder vor allem etwas ganz Unerwartetem. Er hat ja schon mal jemanden gerettet. Er hat ja auch schon jemanden gerettet. Die Katze.
Betonung auf die Katze.
Die Katze stupst ihn jedenfalls an. Und er krault sie. Und er überlegt tatsächlich ganz kurz, ob er sie vielleicht umbringen soll, weil wäre ja wenigstens Fleisch und mal was Größeres und ein bisschen mehr als nur Käfer und Würmer. Ja. Aber er tut's nicht.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen dieses, er hat ja vorher auch ein bisschen darüber nachgedacht, dass er diese Gemeinschaft vermisst und sinniert dann so, dass er eigentlich jemand war, der immer ganz gerne alleine sein oder ganz gut alleine sein konnte, aber jetzt so langsam merkt er halt einfach, dass, kann man wohl, aber so ganz ohne Menschen oder Lebewesen um einen drum zu, ist man halt wirklich, wirklich einsam.
Ich glaube, das hängt auch stark davon ab, ob du dir selber aussuchen kannst. Also ich meine, etwas anderes, ob ich allein sein will oder ob ich wirklich einsam bin. Also ob ich wirklich mich dazu entscheide, ich bleibe jetzt hier irgendwo in meinem Kämmerchen und entscheide selbst, mit wem ich zu tun haben will, oder ob ich das muss und wirklich gar niemanden mehr habe, der mir hilft. Mhm. Und dann hilft vielleicht auch so eine Katze.
Ja, die kuschelt sich ja bei ihm auf dem Schoß ein und Gutwolf bricht in Tränen aus, ne? Also,
er ist völlig fertig, ja.
Ja, wie gesagt, er tut mir sehr leid in diesen Stellen. Er leidet. Ja, man kann natürlich sagen, er hat sich das alles selber eingebrockt. Jeder kriegt, was er verdient, aber Ted lässt ihn schon ganz schön leiden.
Dafür kriegt er jetzt die Katze, die auch noch für ihn und ihm dann auch noch eine Ratte bringt, eine Tote.
Ja, aber erst am nächsten Morgen. Da wird Gutwolf nämlich wach und stellt fest, die Katze ist weg. Er hätte aber so gut geschlafen wie lange nicht. Mir ging ja nur so durch den Kopf, ja, Cats have special healing powers. Er ist dann erst so ein bisschen, traurig und enttäuscht und fühlt sich auch wieder sehr einsam. Und dann kommt aber die Katze wieder, genau. Und Überraschung. Also statt Katze gibt es jetzt Ratte. Ich weiß nicht, was da besser ist.
Ja, ich habe ja auch stehen, warte mal, wo habe ich es? Ist irgendwie widerlich, aber immerhin hat die Katze Gutwolf auch noch zusätzlich vor dem Wahnsinn gerettet. Und ja, besser, weiß nicht, ob es besser ist als Käfer und Würmer, aber naja, irgendwie muss er ja am Leben bleiben.
Es ist mengenmäßig jedenfalls erstmal mehr, glaube ich. Auch wenn es nur eine halbe Ratte ist, weil Gutwolf ja die andere Hälfte an die Katze zurückgibt.
Ja, ich habe gerade festgestellt, dass das die Katze jetzt schon mindestens die dritte Person gerettet hat. Also sie hat Simon vor Priorates gerettet. Sie hat dafür gesorgt, dass Simon Josua findet. Den hätte er wahrscheinlich sonst auch nicht gefunden. Und er hat jetzt die Katze hat jetzt Gutwolf gerettet. Also erstmal vor dem Wahnsinn. Mal schauen, wie es weitergeht.
Stay tuned. Wer weiß, was diese Katze noch so alles anrichtet.
Bin gespannt.
Schauen wir mal. Ja, und damit springen wir zurück nach Nakiga.
Otoku. In ihrer Onyx-Krypta. Auch so ein bisschen so Vampir-Vibes, so im völligen Dunkeln in der Gruft schlafen.
Krypta ist ja eigentlich ein Begräbnisort, ne?
Ja, deswegen. Mhm. Aber das ist anscheinend ihr Ort, dass sie besser oder leichter auf der Straße der Träume wandeln kann. Mhm. Klar, wenn das Ding komplett dunkel ist und du sonst keine Ablenkungen hast, ja, vielleicht auch so einer dieser Kraftorte, der den Zugang leichter macht.
Sie war weit hinausgewandert, bis an die Enden ihres Spinnennetzes, an Orte der Traumwelt, die nur die Ältesten der Unsterblichen erreichen konnten. Und in den Schatten der fernsten Unwahrscheinlichkeiten war sie auf etwas Unerwartetes gestoßen. Ein scharfer Splitter von Verunsicherung bohrte sich in ihr uraltes Herz. Irgendwo am äußeren Rand des Gewebes ihrer Pläne war ein Faden gerissen.
Und das scheint nicht so positiv zu sein. Also sie hat den Eindruck, da könnte irgendwas schiefgehen. Aber du willst mich jetzt hoffentlich nicht fragen, was ich denke, was das für ein Faden ist.
Ich habe es gerade überlegt und wenn du das nicht beantworten möchtest, frage ich dich natürlich, ob du eine Idee hast.
Ganz ehrlich. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Im Zweifelsfall Simon Schulze. Oder vielleicht auch die Tatsache, dass Gan Itai sich quasi gegen die Nornen wendet.
Also es kann jetzt
Miriamel flüchten lässt.
Letzten Endes ist es spekulativ, weil ich glaube, es wird nicht aufgeklärt werden. Jedenfalls nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es kann sicherlich eine ganze Menge sein. Essenz dieses ganzen Abschnittes lässt sich eigentlich im letzten Satz des Kapitels zusammenfassen. Die Königin der Nornen war beunruhigt. Mhm. Also sagen wir mal so, hier läuft nicht mehr alles nach Plan. Wir wissen allerdings nicht, A, wie ist der Plan und B, was hat diesen Plan denn jetzt aus dem Ruder gebracht? Was ist denn jetzt das, wo Utuku sagt, sie geht ja dann noch in die Halle der atmenden Harfe, stellt fest, dass Ineluki nicht anwesend ist, kann sich mit ihm also auch nicht austauschen. Das Ganze wird auf zwei Seiten abgehandelt. Also man kann da jetzt relativ lange drüber reden, aber eigentlich passiert halt auch nichts, außer dass die Königin der Nornen beunruhigt ist.
Ja.
Ja.
Nichts Genaues weiß man
dieses Kapitel. Nee, überhaupt.
War auch relativ kurz.
Ja, aber nachdem wir ja nun letzte Woche so oder vor 14 Tagen so eine Monster-Episode hochgeladen haben, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir uns jetzt mal ein bisschen kürzer fassen.
Dürfen die Leute erstmal durchschnaufen.
Ja, gut. Ja, fällt dir noch irgendwas dazu ein?
Nö, wie du gesagt hast, Ineluki ist auch nicht da, der ist irgendwo jenseits von Tod und was auch immer. Da, wo nur er immer hingehen kann, also ja, der ist ja eh auch nicht so wirklich eine körperliche Gestalt mehr, hatte ich den Eindruck. Also
Nein, definitiv nicht. Mm-mm.
Nee, mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Sagt Kapiteltitel.
Mehr zu Kapiteltitel haben wir auch schon erschlagen und abgefrühstückt.
Das war einfach.
Ja, dann.
bis zum nächsten Mal nur ein Kapitel, weil ich glaube 40 Seiten und das ist wieder wesentlich doppelt so lang wie das da.
Ja, passiert aber auch mehr. Kann ich dir jetzt schon verraten. Es ist ja jetzt tatsächlich nicht so, dass irgendwie viel passiert ist. Große neue Erkenntnisse haben wir jetzt auch nicht gewonnen. Gut, dass Utuku beunruhigt ist, ist jetzt was Neues. Aber es war ja abzusehen, dass jetzt irgendwie so langsam, wir befinden uns jetzt immerhin schon im 2. von 4 Büchern, dass jetzt so langsam mal die ganze Geschichte auf ihren großen Höhepunkt zustrebt. Und wenn das alles so nach Plan laufen würde, wäre es ja auch alles langweilig. Würde ja auch keiner weiterlesen. Ich bin jedenfalls erstmal gespannt, wie es irgendwann mal mit Miriamel weitergeht. Davon haben wir ja nun leider gar nichts gehört.
Ja, mal gucken. Wir sind ja nicht in jedem Kapitel bei Dingen. Wir haben jetzt mal wieder so ein bisschen andere Leute noch mit eingesammelt, von denen wir schon lange nichts mehr gehört haben. Mhm. Rachel, Fengbald, Utoku, Goodwolf, von denen hatten wir in dem Kapitel so gut wie noch gar nichts gehört.
Mhm. In dem Buch meinst du?
Ja, genau.
Ja. Gut, dann. Ihr erreicht uns bei Facebook, Instagram, auf unserem Discord-Server. Das ist ja sowieso unser Place to be. Wir freuen uns über alle, die sich da mit uns austauschen. E-Mail-technisch erreicht ihr uns unter zget@gmail.com. Bei allen schriftlichen Nachrichten denkt bitte an die Spoilerwarnung für Sabrina. Wer von euch mal Lust hat, bei uns im Podcast zu Gast zu sein, darf sich auch bitte per E-Mail an uns wenden. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Du verziehst so das Gesicht.
Ja, weil ich mir gerade nicht sicher war, ob du wirklich die richtige E-Mail-Adresse gesagt hast. Also
zgetpodcast@gmail.com. Habe ich was anderes gesagt?
Ich weiß nicht, ob ich gerade das Podcast einfach nicht gehört habe. Vielleicht
habe ich es auch nicht gesagt, ich weiß es nicht. Also passt auf, Leute, es steht in den Shownotes, ja? So, in den Shownotes steht auch alles andere drin. Da steht auch drin der Link zum Discord-Server. Und im Discord oder auf dem Discord-Server dürft ihr auch hemmungslos A, spekulieren. B, gibt es einen speziellen Kanal für alle, die die Bücher schon kennen, wo dann auch gespoilert werden darf. Und C habe ich vergessen. Ich habe heute so den Tag der angefangenen Sätze und irgendwie fällt mir das dann nicht mehr ein. Ein Kapitel bis zum nächsten Mal. Rezensionen, Sterne, Bewertungen auf allen Plattformen hätten wir dann gerne noch, wenn ihr so freundlich sein würdet.
Und uns auch vielleicht auch noch irgendjemanden weiterempfehlt, der uns unbedingt hören muss.
Genau. Ja. Und damit bis in 14 Tagen. Tschüss.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal wieder ein Kapitel, würde ich sagen. Das ist wieder etwas länger.
Nicht würdest du sagen, du bist diejenige, die das hier entscheidet, weil du diejenige bist, die dafür die meiste Zeit braucht. Punkt.